Okay, 10 Uhr. Ich habe das Signal, dass es losgeht. Also erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass so viele Leute hier Interesse an dem Thema haben. Google frei und Spaß dabei. Ja, tatsächlich so ein Thema, mit dem ich mich schon seit 9 Jahren beschäftige, wenn wir über Custom ROMs reden. Ansonsten denke ich, seid ihr wahrscheinlich auch alle hier, weil euch dieses ganze Thema, naja, ich will mal sagen, kommerzielle Überwachung auch auf den Zeiger geht. Und insofern würde mich eine Sache erstmal interessieren. Wer von euch hat denn schon mal einen Custom ROM installiert? Vielleicht einfach mal. Was wollt ihr hier? Dankeschön. Cool. Vielleicht. Vielleicht noch mal eine Frage. Von denen, die es schon installiert haben, wer nutzt es denn als Daily Driver? Es sind immer noch einige. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht ganz kurz zum Vortrag. Ist so angelegt, dass ich 45 Minuten erzähle. Ich hoffe, ich halte mich da an meine Zeitvorgabe und dass wir dann so eine Viertelstunde Zeit zum Diskutieren haben für Fragen. Wer neugierig ist, ich habe auch mal ein paar Devices mitgebracht. Na, dass man vielleicht auch nochmal schauen kann, wie fühlt sich denn das so an? Wie sehen die Einstellungen aus? Was gibt's da? Wer sich jetzt denkt, hey, das sind ja 4 Devices, das ist korrekt. Ich habe zwischenzeitlich auch nochmal iODOS mit aufgespielt. Das ist aber nicht hier im Vortrag mit drin. Da werde ich vielleicht ab und zu mal das ein oder andere dazu sagen, weil damit habe ich noch keine Erfahrung als Daily. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Genau. Also, ja, meine Motivation für diesen Vortrag war einfach, dass ich im Umfeld immer wieder mitbekommen habe, dass viele Leute gesagt haben, Custom ROM, boah, super kompliziert. Ich habe da mal geguckt, wie das installiert werden muss. Gefahr, dass ich mein Gerät bricke, ist ja viel zu groß. Nee, besten Dank, ich lasse das mal. Und eigentlich hat sich da mittlerweile eine ganze Menge getan. Teilweise ist es sogar richtig komfortabel, also jetzt auch gerade bei dem iODOS. Ich war von dem Installer wirklich beeindruckt. Da kann man wirklich sagen, diese ganz hohe Level, diese ganz hohe Einstiegshürde, die ist einfach weg. Und ich denke, das muss man auch ein bisschen unter die Leute bringen. Es gibt gute Gründe dafür. Weiterhin, der Vortrag spiegelt jetzt natürlich meine persönlichen Erfahrungen wider. Das heißt, auch wenn ich jetzt über die unterschiedlichen Custom ROMs spreche, dann ist das meine Wahrnehmung. Ich werde natürlich auch sagen, nach welchen Kriterien. Es kann durchaus sein, dass ihr sagt, hey, ich habe eine ganz andere Ansicht dazu. Ja, das wird man dann auch sehen, gerade wenn man jetzt über Graphene beispielsweise spricht und iOS, wenn man da sich in den Communities mal umschaut, da scheint es dann auch immer wieder so zu sein, dass die einen die anderen nicht so mögen, was mich ein bisschen erstaunt, aber okay, der Ansatz ist halt ein anderer. Darum geht es auch. Deswegen, der Vortrag zeigt keine ultimative Lösung auf. Der Vortrag zeigt einfach, wo habe ich einen Komfortgewinn, wo habe ich vielleicht auch einen Komfortverlust, wo habe ich einen Sicherheitsgewinn, gibt es vielleicht noch besondere Features, die erwähnenswert sind. Und was ich vielleicht auch dazu sagen muss, am Ende habe ich festgestellt, ja, so 45 Minuten, die können verdammt knapp werden. Ich hoffe, für ein Publikum wie euch, das schon viel Erfahrung hat, ist es nicht zu dünn. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, warum Google Frei? Google Frei. Es ist eigentlich ja so, wenn man Android nutzt und die Cloud nutzt, das Ding ist alles super komfortabel. Man kriegt viele Funktionen geliefert, erstmal kostenfrei, ne? Oder in der Wahrnehmung kostenfrei. Also komfortabel ist, glaube ich, unbestritten. Das Problem bei der ganzen Chose ist natürlich, dass es komfortabel für uns ist. Das ist nur das zweite Interesse vom Google. Nämlich, das soll dazu führen, dass man die Leute natürlich besser kennenlernt, wie sie es so freundlich formulieren, und zielgerichtet Werbung ausspielen kann. Dieses Thema mit der zielgerichteten Werbung kann man jetzt noch sagen, okay, hat vielleicht auch seine Vorteile, aber die Frage ist natürlich, wie wirkt sich das insgesamt aus? Das Vorhandensein dieser Daten, was passiert damit? Und tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile auch schon sagen können, das ist nicht nur eine gefühlte Wahrnehmung, dass es irgendwie creepy ist, sondern man kann wirklich auch sagen, es gibt gesellschaftliche Schäden. Deswegen hier zwei Videotipps für all diejenigen, die sagen, diese These bin ich noch nicht so ganz dahinter. Das eine ist so die Popcorn-Variante auf Netflix, Cambridge Analytica's großer Hack. Wer es noch nicht gesehen hat, im Prinzip geht es darum, wie man mit diesen Daten, hier war jetzt natürlich ganz viel von Facebook erhoben, aber die Qualität ist natürlich eine ähnliche, wie man mit diesen Daten gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen kann. Nicht indem man sagt, ich beeinflusse Leute, dass sie eine andere Meinung bekommen, weil ich sie jetzt mit anderen Argumenten erreiche, sondern der Punkt war hier, dass man gesagt hat, naja, die Leute, die jetzt eine Entscheidung treffen, also beispielsweise pro oder contra Brexit, die ich als Auftraggeber mir wünsche, die muss ich vielleicht nicht weiter motivieren. Anders muss ich die Leute fernhalten, die gegen meinen gewünschten Entscheid treffen. Also es geht eigentlich darum, dass man sagt, es müssen nur wenige Prozentpunkte an Wählern erreicht werden, um in der Gesellschaft was zu verschieben, was sonst gar nicht der Fall gewesen wäre. Deswegen ist das also wirklich so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, das gefährdet uns wirklich auch gesellschaftlich. Ein weiterer Punkt hier, das ist ein Vortrag vom Chaos Communication Congress, ich glaube, das war der 38er, und einfach mal, was passiert eigentlich mit den ganzen Daten, die von uns gesammelt werden, welche Möglichkeiten gibt es da? So, wenn man gesagt hat, okay, soweit gehe ich mit, dann ist der nächste Punkt, ja, aber wie ist es denn im Alltag? Im Alltag haben wir halt einfach das Problem, dass immer mehr Dinge ans Smartphone gekoppelt werden. Ich habe hier einige Punkte mit drauf, gerade so das Thema Banken oder Zahlungsdienste, wenn ich Vero nutzen will, ja, geht halt auch nicht ohne App auf dem Handy. Deutschland-Ticket ist schon ein echtes Problem, wenn ich das mal als Chipkarte bekommen will. Oder ich gehe irgendwo in ein Restaurant und da begrüßt mich dann einen ganz freundlichen QR-Code. Ja, am besten noch erstmal eine App installieren. Wenn man die sich mal mit Exodus dann anschaut, dann gruselt es einen schon, dann will man eigentlich lieber woanders essen gehen. Also es ist wirklich ein Problem. Und auch wenn wir in die Politik schauen, für die Politik ist Digitalisierung per Handy einfach unglaublich sexy. Ja, und dementsprechend ist das das große Heilsversprechen. Also, wir kommen momentan nicht darum herum, ein Smartphone als Bestandteil unseres Alltags akzeptieren, wenn wir partizipieren wollen. Schon die erste Zwischenfrage. Ich wollte nur noch bestätigen, selbst wenn man aus Wasser ausweichen will, also auch in Helms. Man kann nicht mehr einfach analog einchecken, sondern man muss überall. Genau, also für den Videostream, es war gerade noch mal eine Bestätigung auch, dass das an anderen Stellen schon sehr präsent ist. Ich glaube, wir müssen gar nicht auf die einzelnen Beispiele eingehen. Wir alle haben es schon erfahren, ohne Smartphone geht's halt nicht. So, liefern wir uns damit jetzt also Google aus oder liefern wir uns damit Apple aus? Das ist halt die große Frage. Ne? Also, was sind denn die Alternativen? Ne? Wenn man sagt, ja, nutzt doch Alternativen. Okay, Apple ist immer das Erste, woran man denkt. Ja, es gibt auch Studien, die sich das Datensendeverhalten von Apple und von Android mal vergleichend angeschaut haben. Ja, Apple ist weniger schlimm, aber ist immer noch sehr, sehr invasiv. Und ich habe, wenn ich ein Apple-Device mir anschaue, ich habe eigentlich noch weniger Möglichkeiten der Einflussnahme. Ja, ich kann vieles konfigurieren, aber ich muss echt auch richtig suchen gehen. Ne? Also so Werbe-IDs beispielsweise abzustellen, das muss man wissen, dass man das will und wo man das tun kann. Ja, mein Wunsch wäre natürlich, ich hätte ein ordentliches Linux auf dem Smartphone. Deswegen, ich schiele auch immer wieder so Richtung Ubuntu Touch. Vielleicht, also das ist so mein nächstes Projekt, was ich mal machen werde. Vielleicht kann ich irgendwann auch mal dazu was erzählen, wie das läuft. Momentan ist es aber so, es erfüllt nicht die Anforderungen, die ich habe, wenn ich sage, Teilhabe ist wichtig. Und das ist mein Problem. Deswegen, das kleinere Übel, und ich sage es ganz bewusst noch, aus meiner Sicht ist es immer noch ein Übel, ist halt ein Android mit Custom ROM. Ich kann sehr, sehr viel machen, ich kann sehr, sehr viel an Privacy gewinnen, aber es ist halt immer noch ein Übel. Okay, die Frage dabei, die wir uns stellen müssen, ist, was ist mir eigentlich wichtig? Na, also ich kann auch Varianten nehmen, wo ich sage, ich habe fast den gleichen Komfort, wie ich ihn bei Google habe. Wir kommen gleich nochmal darauf, was den Komfort eigentlich alles ausmacht. Oder ich kann halt sagen, ich gehe mehr in Richtung Privacy und Sicherheit. Dieses magische Dreieck soll einfach nur symbolisieren, es geht halt nicht alles gleichermaßen. Ja, also ganz oft ist es halt auch so ein bisschen ein Trade-off. Also gerade hier so dieses Thema Komfort und Sicherheit, Privacy, das ist immer wieder ein Thema. Deswegen müssen wir da halt auch Entscheidungen fällen und eben auch schauen, was passt für uns. Ja, ich rede hier von Android. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, wir reden ja meistens eigentlich von dem kompletten Ökosystem. Und das, was wir als erstes wahrnehmen, ist natürlich das Betriebssystem mit seinem Launcher auf dem Handy, wo wir dann unsere Apps drauf installieren. So, Apps sind nicht mehr vollständig unter Google-Kontrolle, kommen wir aber auch nochmal dazu. Wir haben dann noch das Thema Cloud-Services, die natürlich auch einen wesentlichen Teil des Komforts ausmachen. Und da bindet man sich üblicherweise dann wirklich komplett an Google und über seine Google-ID ist halt jede Aktivität wirklich sehr, sehr gut attribuierbar, ne? Also personenbeziehbar zu machen. Ein weiteres Thema ist natürlich auch die Entwickler-Tools, wo ich dann halt auch aufpassen muss, dass ich nicht schon unbewusst mir halt die Tools, die Fire Analytics mit einbaue. Ein weiterer Punkt ist nicht direkt Android, aber ohne sowas wie Hardware-Treiber oder Kenntnis von der Firmware und wie man diese anspricht, geht es halt auch nicht. Und das sind Punkte, warum unsere Geräteauswahl, wenn wir in den Bereich Custom-ROM gehen, relativ stark eingeschränkt wird. So, und das muss man einfach nur verstehen und sagen, okay, das sind alles Ebenen, die ich betrachten muss. Und auf all diesen Ebenen habe ich halt auch unterschiedliche Privacy- oder auch Security-Risiken. Ja, also ganz wichtig, man sollte sich nie denken, okay, ich benutze jetzt ein Smartphone mit einem gehärteten Betriebssystem, alles super, alles toll. Wir wissen immer noch nicht, was auf dieser Ebene hier passiert, ne? Baseband, also was unsere Netzwerkverbindungen halt auch herstellt. Wir wissen auch nicht, was unsere Provider treiben. Ne? Also die Mobilfunkprotokolle, muss man auch dazu sagen, sind weder auf Sicherheit noch wirklich auf Privacy entwickelt worden. Und das ist natürlich auch ein Thema, muss man sich auch immer bewusst sein. Aber so weit wollen wir hier nicht gehen. Hier geht es wirklich um das Thema Privatsphäre vor allem. So, ja, ein ganz wesentlicher Teil von diesen Komfortmerkmalen sind die Play Services. Die Play Services bieten halt Schnittstellen beispielsweise zum Thema, wo befinde ich mich, Ortung, ne? Location API. Also sehr, sehr nützliche Dinge, aber leider, die Dinge sind auch sehr hoch privilegiert. Und die können Änderungen am Gerät durchführen, die ich nicht unbedingt haben möchte. Ganz kurz für all diejenigen, die Fotos von den Folien machen. Der Vortrag wird noch eingestellt. Das war kurzzeitig blockiert. Ich habe schon mit den Mods gesprochen. Also ich werde den Vortrag heute noch hochladen. Ja, ist vielleicht auch ganz interessant, weil ihr seht, ich habe immer wieder auch nochmal ein paar Links mit dazu gepackt. Einfach, damit man sich so ein bisschen weiter aufschlauen kann an den Stellen, wo ich nicht weit genug komme. Das Wesentliche hier, wir haben eine ganze Reihe von Daten, die uns sehr, sehr eindeutig identifizierbar machen. Und selbst bei einem datenschutzfreundlich konfigurierten Gerät werden die immer noch alle 20 Minuten von den Play Services ausgelesen und nach Hause gemeldet. Ja, und das Ganze, ich habe euch hier auch einen Link mit reingebracht zum Blog von Mike Kukets. Das ist jetzt ein sekundärer Link, muss man dazu sagen. Er verweist da selber auch auf eine Studie, wo es um das Thema Tracking in Corona-Apps ging. Da ist das ganze Thema mal ausgewertet worden. Er verlinkt die Studie dort, wen das interessiert. Ich habe den Link auf das Blog von Mike Kukets deswegen einfach reingenommen, weil da unglaublich viele wichtige Informationen drin stehen, auch ein bisschen wie Workshops aufbereitet. Ja, wie löse ich mich von Google? Wie setze ich beispielsweise auch meine Firewall auf dem Handy ein? Auch so Dinge, wie richte ich mir einen Arbeitsbereich mit ein? Das sind alles Dinge, die der Mike Kukets da wirklich sehr, sehr gut aufbereitet hat. Deswegen, diese Adresse ist auf jeden Fall eine super wichtige Ressource. Ja, Diesen Komfort, den kann man teilweise ersetzen. Und deswegen habe ich hier einfach mal ein paar freie Alternativen aufgelistet. So wie ich das jetzt schätze nach der ersten Umfrage, erzähle ich euch da eigentlich nichts Neues. Ja, bei den App Stores, ich möchte noch mal kurz erwähnen, Aurora. Aurora ist ein Tool, mit dem ich die Möglichkeit habe, auch anonym mir Apps aus dem Google Store zu installieren. Weil ihr wisst es natürlich auch, F-Droid ist ein toller Store. Die legen auch sehr viel Wert auf die Integrität ihrer Apps. Aber es ist halt nicht alles verfügbar. Ne? Also wer beispielsweise einen DB Navigator installieren muss, so richtig freiwillig macht man es ja nicht, der wird dort halt fündig. Genau, also warum ich da jetzt so hart mit ins Gericht gehe, also wie wahrscheinlich viele von euch habe ich auch ein Pi-Hole zu Hause, und wenn man dann mal so in die Protokolle guckt, wie oft da eigentlich die Bahnserver aufgerufen werden, obwohl man die Apps nicht mal gestartet hat, das ist schon unverschämt. Ne? Ja. Aber das Thema für sich. Weiterhin ein wichtiger Punkt für die APIs. Ne? Also das ist so eine Grundsatzentscheidung, wie viel Komfort möchte ich haben. Ne? Also es gibt dann die Möglichkeit, beispielsweise MicroG sich zu installieren. MicroG kontaktiert auch ab und zu die Google-Server, aber ohne diese ganzen identifizierenden Merkmale, die wir vorher haben. Das heißt, der Datensatz, den Google bekommt, ist so gut wie nicht attribuierbar. Ja? Deswegen ist das eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen sollte, wenn man sagt, ich bin auf eine bestimmte App-Kategorie einfach angewiesen. Gerade bei dem Thema Messenger, wenn ich sowas nicht drauf habe, kommt es halt auch gelegentlich mal zu verzögerter Zustellung von Nachrichten. Ja? Das ist vielleicht nicht so ganz spannend. Kleinen Moment, ich gebe dir mal kurz ein Mikro. Für Video, das ist dann das Mikro 3.
Hey, ich habe eine Frage zu MicroG. Ich habe da mal gelesen, dass die irgendeine Signatur spoofen müssen. Ist das noch aktuell? Ist das ein Problem?
Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ja. MicroG muss man dazu sagen, ist etwas, da ist ohnehin nicht jeder ein Freund davon, weil es natürlich trotzdem auch diese Beziehung zu Google mit aufbaut. Ich habe meine Geräte lange Zeit komplett ohne diese Services betrieben, nutze es jetzt allerdings auch, ja, weil es eben zunehmend ein Problem ist für bestimmte Apps, wenn ich nicht diese Möglichkeit habe, APIs zu emulieren oder auch mal einen Push-Service zu bekommen. Ein weiterer Punkt, den GCAM Service Provider, ne, also wer ein Pixel mit einer offenen Firmware nutzt, mit einem offenen Betriebssystem nutzt, der muss nicht zwingend zu den Play Services greifen, sondern kann eben auch den GCAM Service Provider nehmen, kriegt man auch bei F-Droid. Und damit habe ich dann die wirklich gute Kamerasoftware, ohne halt die Bindung an die Play Services. Vielleicht noch ein Punkt. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch wundern. Die meisten hier im Saal kennen wahrscheinlich den Spruch free as in free speech, not free beer. Und insofern auch mein Appell an alle, wer mal ein paar Euro übrig hat, gebt einfach mal was ab zu eurem Lieblings-Open-Source-Projekt. Ihr habt jetzt hier auch an den Ständen jede Menge Möglichkeiten, euch zu informieren und auch zu sagen, okay, wenn ich denen jetzt mal nur einen Fünfer gebe, all das hilft und hilft halt auch langfristig, unsere Freiheit zu erhalten. Bei dem Thema Freiheit hat Google natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wer F-Droid oder NewPipe nutzt, der wird immer wieder diesen Hinweis auf Keep Android Open bekommen. Ganz kurz nur der Hinweis, künftig in den Phones, die nicht mit einem freien ROM betrieben werden, 140 Tage, das ist der aktuelle Zähler, bleiben noch, bis Google alle Apps sperrt, denn sie haben das Recht, euch die Apps auch wieder zu entziehen, die nicht von registrierten Entwicklern stammen. Das heißt, Entwickler müssen Identitätsnachweise abliefern bei Google, sie müssen auch sich gegen Gebühr registrieren lassen. Alles so Punkte, wo man sagen würde, mit Freiheit hat das nichts mehr zu tun. Und Damit habe ich natürlich ein großes Problem, wenn ich solche Apps benutzen möchte. Auch das ist ein wesentliches Argument dafür, zu sagen, hey, 140 Tage habe ich Zeit, einen Custom ROM zu nutzen. Ja, kommen wir zu den Voraussetzungen. Und das sind schon die ersten Hürden. Smartphone mit entsperrbarem Bootloader. Und da würde ich wirklich dazu raten, sucht euch ein Modell, wo das direkt unterstützt wird. Es gibt Motorola, Sony, Xiaomi, die unterstützen das zwar offiziell. Ihr habt aber so Späße, ihr müsst erstmal ich glaube Fastboot war es seinerzeit, bestimmte Codes auslesen, die müsst ihr an den Hersteller übermitteln und er wird in seiner Gnade dann erwägen, ob er euch einen Entsperrcode zukommen lassen wird oder nicht. Und tatsächlich, das Verfahren war so fricklig bei Motorola und bei Sony, dass ich mir das Gerät im ersten Anlauf geprickt habe. Und also bei meinen Spielen, das Keys, und dann erstmal ordentlich geschwitzt habe. Die Geräte gehen wieder, das ist die positive Nachricht, ja? Aber das sind Sachen, will ich nicht. Ja? Es gibt Alternativen. Eine Alternative ist beispielsweise das Fairphone, das unterstützt das direkt. Natürlich auch die Pixel-Geräte. Und da würde ich immer drauf schauen, wenn ich mich für ein bestimmtes Gerät interessiere, es gibt Device-Wikis, schaut erstmal, wie einfach ist es, den Bootloader freizubekommen. Ja? Okay, also. Manchmal ist es wirklich so, wenn ich die Entwickleroption auf dem Gerät aktiviert habe, kann ich den direkt freischalten. Das ist die Variante, die will ich haben. So.
Wo schaut man am besten nach?
Ja, komme ich auch später nochmal dazu. Es gibt Device-Wikis für die jeweiligen Betriebssysteme. Ja? Genau. Und ja, wichtig eben auch, Device-Wiki-Anlaufstelle, schauen, dass es aktive Unterstützung des Geräts durch die Entwickler gibt. Bei den Geräten, die ich mitgebracht habe, bei zwei Geräten ist das leider nicht mehr der Fall. Aber ich habe halt nicht so viele aktuelle Geräte. So, genau. Dann wichtig eben auch, dass ihr einen Rechner mit ADB und Fastboot habt. Das kann man sich eigentlich bei Linux mittlerweile auch aus den Stores installieren. Es wird zwar immer geraten, nehmt die aktuellste Version, allerdings mittlerweile sind die Dinger doch so fehlerfrei, dass es nicht mehr darauf ankommt, die tagesaktuellste Version zu bekommen. Also ich nutze eigentlich immer das, also ich nutze auf meinem Rechner Mint, ich gucke, was das Repo mir daher gibt und das passt eigentlich auch. Ja, fast erstaunlich, aber unglaublich wichtig, ein gutes USB-Kabel. Also seht zu, wenn ein Originalkabel mitgeliefert wurde bei eurem Handy, benutzt das. Denn tatsächlich, es kann sein, dass euer Gerät bei Fastboot schon gar nicht angesprochen wird oder im schlimmsten Fall, dass die Datenübertragung abbricht. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, bricke ich mir das Gerät, will ich nicht, also ordentliches Kabel organisieren. Ja? So, und erste Regel ist natürlich immer ein Backup, ja, weil das, was ihr macht, überschreibt sämtliche Daten, die auf dem Gerät sind. Das wird einen nicht wundern, aber sicher ist sicher. Ja, kommen wir nochmal zu einer Schwachstelle, das Thema Bootloader. Leider ist es so, weil ich Keys brauche, unterstützen dann eben nicht alle Distributionen eine erneute Sperre. Und wenn es blöd läuft, ist das auch wieder ein Punkt, wo ich mir das Gerät bricken kann. So, also ich würde es nicht probieren, wenn nicht im Device-Wiki gesagt wird, Bootloader wird unterstützt. So, dann ist natürlich die Frage, jetzt habe ich schon ein gewisses Risiko, ja, weil ich kann diesen Bootloader ändern. Aus meiner Sicht ist das so ein bisschen eine Abwägung. Welches Security-Szenario sehe ich für mich? Na, also um diese Schwachstelle auszunutzen, brauche ich also physischen Zugriff aufs Gerät. Und im Regelfall ist es natürlich auch so, die Manipulation wird nicht ungemerkt bleiben. Die Daten auf dem Gerät werden überschrieben. Es ist ein anderes Gerät. Mir ist bis jetzt kein Angriff bekannt, wo man sagen kann, ja, aus dem laufenden Betriebssystem heraus wird in den Bootloader etwas hineingeschrieben, eine Schadsoftware, die das Gerät so manipuliert, dass ich nicht mal mehr bemerken kann, dass ich Schadsoftware auf dem Gerät habe. Deswegen aber hier nach aktuellem Kenntnisstand, deswegen ich würde halt auch schauen, kann ich einen Bootloader wieder sperren, aber für meine Bastelgeräte ist es mir halt egal. Na? Und das ist eben auch immer wichtig, denkt dran, was ist euer Szenario, ist das ein wichtiges Kriterium für euch, dann schaut eben auch in den Device-Wikis. Ja, dann ein weiterer Punkt, ADB-Debugging, eine super Sache. ich kann mit dem Tool hier aus dem Software Development Kit auf Prozesse des Gerätes zugreifen, die mir sonst als Gerätenutzer versperrt bleiben. Und das hilft mir auch schon, wenn ich ein Gerät deeploaden möchte, also wenn ich irgendwelche Apps drauf habe, die ich nicht haben will, oder wenn ich auch sage, ich kriege auf das Gerät kein Custom ROM. Ich kann auch meine Google Services damit stilllegen. Ne? Also das sind auch Möglichkeiten, die ich habe. Es wird aus meiner Sicht nie so gut sein, weil es immer tricky ist, die richtigen Services zu erwischen. Aber es ist eine Möglichkeit. So, ja, wichtig ist, ich muss einen Rechner halt haben, auf dem ich ADB installiert habe, mit dem ich dann eine USB-Verbindung aufbauen kann. Ich muss das am Gerät dann eben auch erst nochmal freigeben. Ich habe die Möglichkeit auch zu sagen, merkt ihr diesen Computer dauerhaft? Ich persönlich mache es halt nicht, ja, weil ich dann halt auch denke, okay, wenn mal jemand geschaut hat, mein Passwort auf dem Rechner, dann ist das Gerät auch vertraut und kann ausgelesen werden oder manipuliert werden. So, deswegen mache ich das immer nur zeitlich begrenzt. Genau, dann ein weiteres Tool, das wir brauchen, ist ja Fastboot. Und das brauchen wir eben, um ein neues Recovery-Image aufzuspielen. Recovery ist halt wirklich wichtig, weil das hilft uns eben auch dann, wenn mal das Einspielen des eigentlichen ROMs schiefgelaufen ist. Ja, dann komme ich meistens noch ins Recovery und kann das Gerät retten. So, deswegen ist immer das die erste Geschichte. Was relativ gut ist, die Recoveries werden mittlerweile auch nur temporär in den Gerätespeicher eingespielt. Das heißt, ich habe da auch durch das Recovery selbst keine Veränderung am Gerät. Das erhöht meinen Schutz vor Bricking. Wenn es natürlich mal so gelaufen ist, an dem Schritt habe ich ein Problem, muss ich es halt nochmal wiederholen, weil das Recovery dann halt nicht auf dem Gerät ist. Gut. Genau, zu dem Thema häufig reversibles Bricking hatte ich ja schon was gesagt. Nichtsdestotrotz seid vorsichtig mit Fastboot. Deswegen auch hier wieder Verweis auf das Device-Wiki eurer jeweiligen Distribution. Und wenn ihr sowas wie Graphene, IOD oder iOS nutzt, die stellen Installer bereit und die prüfen dann eben auch, was ist denn das für ein Gerätetyp? Wird der wirklich genau unterstützt? Ja, das ist schon eine ganz große Hilfe. Ja, das ist jetzt mal so ein Auszug aus dem Device-Wiki von Lineage. Und wenn ich sage, wie wähle ich mir das Custom-ROM aus? Also ideal ist es, wenn ich sage, ich beschäftige mich erstmal damit, was will ich denn überhaupt? Na, also Lineage ist anders als IOD, ist anders als iOS, ist anders als Graphene. Jedes ROM hat seine Stärken und Schwächen. Und dementsprechend muss ich halt schauen, was möchte ich? Und im Idealfall kann ich sagen, ich besorge mir ein Gerät, was dazu passt. Was man vielleicht vorweg sagen kann, was immer gut geht, ist Fairphones und Pixelgeräte. Die werden halt super unterstützt. Ja. Pixelgeräte habe ich persönlich natürlich ein bisschen ein Problem damit. Batterien. Ich weiß nicht, ob einer von euch sich so damit auseinandergesetzt hat. Seit dem Pixel 4 eigentlich hat Google massive Qualitätsprobleme bei den Batterien. Was sie jetzt machen, ist, dass sie bei den neu ausgelieferten Geräten schon nach 200 Ladezyklen nicht mehr voll laden und ihr Akkukapazität verliert. Und 200 Ladezyklen für Leute, die halt Heavy-User sind und täglich laden, ist das nicht viel. Das ist kein Jahr. Ja? Und dann fängt das an, dass ihr weniger Batteriekapazität habt. Das ist so einer der Gründe, wo ich dann sage, ja, es ist toll, dass sie mir 7 Jahre Updates versprechen, aber in 7 Jahren habe ich vielleicht noch 10% Akku. Ja? So, deswegen ist das so einer der Punkte, warum ich mit den Pixel-Geräten nicht so happy bin, obwohl sie sonst von der Unterstützung her eigentlich wirklich super sind. Ein weiteres Gerät, was ich empfehlen... übernehmen diesen Teil. Ja. Genau, also hier wichtig, schaut eben in die Device-Wikis rein, auch gerade dieser Punkt hier, Known Quirks, ne, dass dann gesagt wird, was hat denn das noch für Probleme? Also bei dem einen Sony-Gerät, was ich dabei habe, beispielsweise Fingerabdruckleser, funktioniert in keinem. Ja? Muss man wissen, ob man das haben will oder nicht. So, und dann, ja, Auswahl nach individuellen Kriterien. Was ist für mich wichtig? Und damit kommen wir dann zu dem Teil, der eigentlich spannend ist, ne? Was macht denn jetzt eigentlich diese unterschiedlichen Custom-ROMs aus? wenn wir mal schauen, Lineage ist wirklich ein Klassiker. Also wenn wir schauen, so das erste CyanogenMod erschien 2009, das war, ich glaube, noch auf Android 1.5. Also wirklich, Android war noch sehr, sehr jung und da hat man schon die Möglichkeiten gesehen, was Schönes draus zu machen. So. Dann war es halt so, dass man gesagt hat, hey, es wäre eigentlich cool, wenn wir das auch als kommerzielles Projekt betreiben könnten, sodass man diese Geräte auch vorinstalliert zur Verfügung stellen könnten. Hätte ich mir sofort gekauft. Hat leider nicht geklappt, auch wegen internen Querelen, aber natürlich ist es auch so, dass Google die Hersteller bei sowas nicht gerade unterstützt. Also Acer haben sie beispielsweise mal verklagt und mit Entzug der Android-Lizenzen gedroht, als die ein Gerät mit einem alternativen OS rausbringen wollten. Ja, ansonsten, CyanogenMod ist dann 2016 verschwunden, aber da der Quellcode weiterhin bereitgestellt wurde, ist es dann als Community-Projekt weitergeführt worden. Also seit 2017 ist es dann eben Lineage. Und ja, was für Lineage auf jeden Fall spricht, ist, es hat einfach die breiteste Unterstützung. Ja, also ich finde sehr, sehr, sehr viele Geräte, die unterstützt werden. Ich komme gleich auch nochmal dazu, wie viel. Vielleicht so ein bisschen zur Charakteristik. Ne? Also Lineage ist halt wirklich ein sehr, sehr reines Android. Also ihr habt keine Extras. Ne? Also was einem natürlich auch bei Samsung-Geräten beispielsweise stört, wer sowas dienstlich mal nutzen darf, ne? Das ist einfach überladen und macht die Dinger unglaublich langsam, obwohl sie tolle Prozessoren eigentlich drin haben. Insofern, ich habe hier auch ein Gerät mit Lineage, das ist, ich glaube, jetzt 7 Jahre oder 8 Jahre alt. Das fühlt sich immer noch recht frisch an. Ne? Danke. Ja, also insofern, das ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Es kommt auch ohne Play Services, auch ohne Micro-G. Es gibt eine Anleitung, wie man das zusätzlich mit flashen kann. Ja. Wenn wir über Privacy sprechen, es gibt noch eine Erweiterung, die nennt sich Trust. Die zeigt dann die Nutzung im sicheren User-Kontext an, soll auch helfen, Phishing zu vermeiden. Wobei, da muss ich der Fairness halber dazu sagen, Sachen, wo ich Identitäten eingeben muss, mache ich größtenteils lieber am Desktop-Rechner, weil ich den besser absichern kann. Deswegen, ich habe öfter mal diese Einblendung bekommen. Ja, okay, ist sicher. Ich habe es an der Stelle nie weiter verfolgt. Ansonsten, der spannende Teil ist, ja, kriegt auch Informationen über Einstellungsänderungen und zum Gerätezustand. Ne? Ich habe dann mal hier das auch verlinkt, wie man da hinkommt. Und dann gibt es einfach auch noch ein paar Optionen mehr, die ich einstellen kann, ob ich bestimmte Gerätefunktionalitäten wie beispielsweise unbegrenzten SMS-Versand zulassen möchte oder nicht. Ja, aktuell werden so etwas über 300 Geräte, waren es, als ich jetzt die Woche nachgeschaut habe, unterstützt. Was es auch nochmal interessant macht, es werden eben auch andere Gerätetypen unterstützt. Ne? Also wenn ich so ein bisschen spielen will, ist das eine ganz schöne Sache. Problem, diese große Gerätevielfalt, die schnurrt unglaublich zusammen. Wenn ich eben sage, okay, ich möchte gerne das aktuellste Release nutzen. Dann sind wir noch bei 180 Geräten. Da sind aber auch eben Geräte dabei, wie beispielsweise Xiaomi, wo ich sagen würde, lass die Finger davon, ist Ärger. Ne? Also eine Zeit lang haben die beispielsweise auch keine Keys mehr rausgerückt. Ne? Also, es scheint jetzt wieder zu gehen, aber es ist halt ein Lotteriespiel. Und ja. Da ist es halt wichtig, dass ich mir halt auch mal einen Gerätefilter setze und schaue in den Device-Wiki, okay, was für welche Geräte habe ich tatsächlich das aktuellste Release, schaue mir diese Geräte dann eben auch an, wie ist das Thema mit dem Bootloader, was sind die bekannten Quirks, ne, worum muss ich einfach noch mit Bugs rechnen. Ja, meine Erfahrung damit war natürlich so das Erste, was ich gemacht habe, 2017. Vorher habe ich halt versucht mit verschiedenen Erweiterungen und Routen vom Gerät. Es war alles Kacke. Entschuldigung, bitte aus dem Videostream rausnehmen. Also war echt nicht so, dass man das vernünftig im Alltag gebrauchen konnte. So. Und ja, BQ war eine Zeit lang ein Hersteller, der eben das Öffnen der Bootraums auch sehr, sehr, des Bootloaders, Entschuldigung, sehr, sehr einfach gemacht hat. Deswegen habe ich die Geräte sehr, sehr gerne genutzt. Genau, ansonsten, ja, ihr seht es, das ist schon eine erkleckliche Anzahl an Geräten. zusammengekommen, die halt im unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Leuten in meinem Umfeld auch genutzt wurden. Das ist also nicht nur meine Erfahrung, die sich hier widerspiegelt. Was man auf jeden Fall sagen kann, Lineage ist super stabil. Ne? Also das spricht sehr dafür. Was allerdings ein Problem ist, es gibt keine Unterstützung durch einen Installer. Und also wenn ihr dann das erste Mal das macht, so mit Fastboot, und dann bleibt das Ding bei 47% stehen und es tut sich minutenlang nichts und ihr wisst nicht, habe ich das Gerät jetzt gebrickt oder nicht, und irgendwann kommt nach trotz 47% eine Meldung Success. Ja, also Blut und Wasserschwitzen ist da angesagt. Und dementsprechend ist es jetzt leider auch nicht mehr meine erste Präferenz, na, weil ja, das ist immer noch so, dass ich sage, okay, das Bricking-Risiko ist einfach da. Man muss sehr konzentriert arbeiten. Sie haben noch eine sehr gute Beschreibung, aber dreimal lesen, sicher sein, dass man es wirklich verstanden hat, dann nutzen. Updates. Updates ist ein großer Vorteil. Die sind eigentlich bei den Geräten, die ich genutzt habe, meist wöchentlich gekommen. Ja, ein bisschen umständlich, ich muss meistens so ein Image von 650 MB runterladen, danach das Gerät einmal neu starten, aber hey, ich habe regelmäßig einen aktuellen Stand, von dem manche sogenannte Flagships von Premium-Herstellern träumen würden. Ja? Also insofern, das ist schon mal gut, auch wenn man merkt, es geht auch ein bisschen komfortabler. Ja, hier eben auch so ein Punkt, keine Over-the-Air-Updates, ne? Also dieser Prozess mit Blut- und Wasserschwitzen, der wiederholt sich dann jährlich für jedes Gerät, wenn ich ein Major-Release haben will. Und ich habe auch nochmal geguckt, also es scheint weiterhin keinen Web-Installer zu geben oder sonstigen Installer, was schade ist, ne? Weil andere Distributionen, die auf Lineage aufsetzen, die bieten sowas an. Ja, okay, das sind so die Punkte, warum ich dann mittlerweile das nicht mehr so nutze. Ja, ist viel Arbeit in der Pflege. Der nächste Punkt, und das ist tatsächlich das, was bei mir aktuell der Daily Driver ist, ist iOS. Die Anspielung hier, Privacy aus dem Reich der El Raune, der Kopf hier dahinter, Gail Duval, ist dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt als Entwickler von Mandrake. Ja, das war eine der ersten Linux-Distributionen. Und der hat halt auch wirklich gesagt, hey, Custom ROMs, coole Sache, aber eigentlich, ich brauche ein Ökosystem dahinter. Und ich brauche ein Ökosystem, das vertrauenswürdig ist. Und das ist seine Zielsetzung. Dafür hat er dann eben auch diese Morena Foundation gegründet. Ja, es wird eine eigene Cloud bereitgestellt. Hier haben wir auch mal einen Screenshot davon. Das ist jetzt aus dem Browser. Wo man dann wirklich sagen kann, okay, hier habe ich dann wirklich vergleichbare Services, die im Angebot sind. Was mir an Lineage auch noch sehr gut gefällt ist, es gibt einen integrierten Trackerschutz. Bei Bedarf kann ich auch einen Standort verschleiern, ich kann auch die IP verschleiern. Das geht dann aber über Tor. Muss ich halt auch wissen, ob ich das möchte oder nicht. Mindestens, es wird langsam. Ja? Also das ist eine Auswirkung, die man definitiv hat. Was mir auch sehr gut gefällt ist, es gibt einen App Store, der mitgeliefert wird, der scheint auf Aurora aufzusetzen. Was cool ist, es wird noch ein Privacy Ranking mit eingebaut. Also es gibt eine Auswertung, die auf Exodus basiert. Welche Tracker sind beispielsweise mit drin? Welche Berechtigungen werden angefordert? Ist das in dem Kontext kritisch zu sehen? Ja, ist immer sehr schön, wenn man sagt, boah, der Edeka hat so tolle Sonderangebote, vielleicht soll ich mir doch mal die App installieren. Ja? Dann einmal in den Store gucken, weiterzahlen. Genau, also das sind Punkte, die bei dem iOS wirklich klasse sind. Was schon ein bisschen gewöhnungsbedürftiger ist, ist halt der Launcher. Ich persönlich bin, obwohl ich es nutze, nicht der größte Fan davon. Ja? Das ist weniger, weil ich jetzt sage, okay, es sieht aus wie Apple, sondern ich habe halt auch nicht so die Möglichkeit, mir meine Icons zu positionieren, wie ich das will. Ne? Das finde ich lästig. Ja? Also das könnte man schöner machen. Was aber cool ist, ne, wenn ich mal so nach links wische, habe ich halt direkt auch diese Advanced Privacy Features, hier App Tracker beispielsweise. Er meldet mir dann auch mal so wöchentlich, hey, welche Apps hatten jetzt Datenschutzverletzungen? Also beim Browser ist es natürlich häufig auch Tracker, die auf den Webseiten sind, ne, die dann gemeldet werden. Ne, deswegen variiert das manchmal auch. Ja, ansonsten MicroG ist halt standardmäßig mit dabei. muss man halt wissen, ob man es will. Aber Vorteil ist, ihr seht hier, sind einfach so exemplarisch schon mal ein paar Banking-Apps, die ich mal installiert habe, um zu gucken, starten die überhaupt. Ne? Es wird eben auch hier im Device-Wiki Auskunft darüber gegeben, ob SafeNet unterstützt wird und somit, ob ich auch Banking-Apps überhaupt auf dem Ding betreiben kann. Genau, so sieht das dann aus, wenn ich da ins Device-Wiki reinschaue. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Geräte rausgegriffen, die jetzt auch direkt von Murena verkauft werden, schon vorbespielt. Ich kann das Fairphone aber auch im Fairphone-Shop gegen Aufpreis mit Murena ordern. Das haben wir jetzt beim Fairphone 6 tatsächlich mal auch gemacht. Ja, das sind 250 Euro. Oder ja, aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann gesagt habe, okay, hier dieses Free-Beer-Thema, ich muss auch mal meinen Beitrag leisten. Ne? Installieren ist gar nicht so der Punkt, das mit dem Web-Installer geht gut, aber es spricht dann auch dafür, dass die Projekte mal zu unterstützen. Also, Unterstützung, 280 Geräte aktiv, 166 aber mit dem aktuellsten. Man muss hier allerdings auch dazu sagen, die sind noch auf Android 16. Als aktuellste Version. Ne? Ich habe noch keine 17er gefunden. Genau, dann, ich sehe hier, ob der Bootloader geschlossen werden kann, wie die Builds gepflegt werden und Play Integrity, damit ich dann eben auch sehen kann, ja, werden entsprechende Checks von Apps positiv beantwortet und kann ich die eben auch nutzen. In der Alltagstauglichkeit, ja, ich nutze das seit 2022 auf dem Fairphone 4 selber. Web-Installer hat damals noch nicht so gut funktioniert, jetzt funktioniert er. Und das muss man halt wirklich sagen, 2022 war es noch ein bisschen mehr für Nerds. Ne? Also man musste es wollen und auch mal damit leben, dass bestimmte Dinge im Alltag nicht so richtig rundlaufen. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich sage, es gibt eine sehr hohe Alltagstauglichkeit, macht Spaß, das zu benutzen, die Apps laufen. Ne? Also das ist eine sehr gute Geschichte. Was ein Problem ist aus meiner Sicht, woran definitiv noch gearbeitet werden sollte, ist halt diese Update-Zyklus. Ne? Das sind so meist alle 6 Wochen. Und wenn wir halt schauen, Google veröffentlicht alle 4 Wochen seine Sicherheitsupdates, dann ist mir das eigentlich zu knapp. Es ist immer noch besser als mancher kommerzielle Hersteller, gefällt mir aber trotzdem nicht und muss als Kritikpunkt benannt werden. Ja, ja, Installation, das ist ähnlich wie es bei Lineage ist, kein Wunder, basiert ja auch da drauf. Freundlicher ist das Thema Versionsupdates. Also bis Version 14 hat das alles sehr gut auch funktioniert. Als ich vom auf dem Tablet dann wechseln wollte auf die 16er, musste ich nochmal neu installieren. That's over the air nicht funktioniert. Ja, das war dann so ein Punkt, also auch da kann es manchmal sein, dass es over the air nicht geht. So eine vollständige Neueinrichtung ist natürlich weiterhin lästig. Ja, dann kommen wir zu Graphene. Überschrieben, paradox und nahezu perfekt. Paradox deswegen, um Google richtig schön komfortabel und sicher loszuwerden, brauche ich ein Google-Gerät. Es läuft halt nur auf Pixel-Geräten. Das ist der aktuelle Stand, kommen wir gleich noch dazu. Das ist natürlich etwas, was mir stinkt, als auch gerade vor dieser Batteriethematik. Deswegen nutze ich es momentan nicht. Es bleibt trotzdem ein sehr, sehr gutes Custom-ROM. Hier der Daniel Mikkei, der hat schon sehr früh AOSP mitentwickelt und sehr viel auch im Bereich Security gemacht. Das heißt, das ist auch das, was die hier im Graphene weiter fortsetzen. Na, also die haben beispielsweise Memory Tagging mit drin, dass man sagen kann, okay, wofür darf dieser Speicher überhaupt genutzt werden, wie darf er angesprochen werden. Na, es gibt also wirklich echte Härtungsmechanismen, die ich beim Standard Android einfach nicht habe und die ich deswegen auch nicht bei Lineage und darauf basierenden Distributionen habe. Extremer Fokus auf Security. Deswegen sagen auch, das ist einer der Gründe, warum sie auf die Pixel-Geräte gehen, weil halt auch Microcode-Updates dann verfügbar sind. Das ist halt immer so ein Thema bei anderen Geräten. Ja, wenn der Hersteller nichts mehr liefert, liefert der Hersteller nichts mehr. Wir haben bei Google ein Versprechen, das bis 7 Jahre reicht. So. Privacy-spezifisch ist da eigentlich gar nicht so viel. Ne? Ich kann natürlich sagen, okay, keine Google-Services mit drauf, standardmäßig. Damit bin ich da schon ein ganzes Stück weiter. Aber jetzt sowas wie Tracking-Schutz oder Firewall, wie ich es bei IoD habe, das habe ich hier erstmal nicht. Kann ich nachrüsten, muss ich mich mit beschäftigen. Ja, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel-Screenshot gemacht. Ne? Also es ist wirklich sehr minimalistisch. Sehr clean, muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, mir gefällt es eigentlich. Besonderheit, ich habe hier diese Auditor-App, mit der ich die Geräteintegrität prüfen kann und wenn ich es ganz genau wissen will, kann ich es auch von einem anderen Device aus probieren, weil ich nämlich sage, okay, wenn die Geräteintegrität nicht mehr gegeben ist, dann kann es ja auch sein, dass ich ein falsches Ergebnis vom laufenden Betriebssystem gemeldet bekomme. Ne? Okay, danke für den Hinweis. So, genau, ich bin auch fast durch. Eine Besonderheit ist, mittlerweile werden Sandboxed Play Services mitgeliefert. In den älteren Versionen war es so, kein Micro-G. Und wenn ich irgendeine App brauchte, die Google Services brauchte, dann habe ich mir ein Arbeitsprofil angelegt, habe da Google Services drin installiert. Blöde Geschichte, weil es sind halt immer noch die Google Services, die halt Staubsaugerfunktionen haben. Jetzt werden Sandbox-Play-Services mitgeliefert, das heißt, die fordern jede Berechtigung explizit und auch nur im Kontext einer spezifischen App dann an. So, und das ist also auch ein großer Fortschritt. Genau, wie gesagt, nur für Pixel-Geräte verfügbar. Das Spannende ist, Anfang des Jahres gab es eine Ankündigung einer Kooperation mit Motorola. Ich glaube, das war sogar schon im Februar der ersten Meldung. Dann hat sich erstmal gar nichts getan. Ich habe gedacht, okay, wieder mal so ein Ding, verläuft im Sande. Und jetzt habe ich im Zuge meiner Recherchen dann festgestellt, es gibt tatsächlich eine offizielle Ankündigung, drei Geräte. Hintergrund ist, die Qualcomm-Chips haben bestimmte Dinge wie Memory-Tagging bislang nicht unterstützt, werden sie aber zukünftig. Und ab 2027 soll es drei Devices geben, leider alles Flagships, das heißt so günstiger Einstieg wie mit den Pixel 10a beispielsweise, habe ich da nicht. Ne? Also das wären teure Geräte. Aber es ist super wichtig, denn es gab einige Diskussionen eben auch darum, wie weit Google die Pixel-Geräte noch supporten wird und auch Code dafür bereitstellen wird. Und da hat man eine Basis, wo man sagen kann, ja, dieses Projekt kann in dieser Form weitergehen mit anderer Hardware. So, genau, in Anbetracht der Zeit, ganz schnell noch, Alltagstauglichkeit. Wir haben es auf drei Devices genutzt, ich persönlich jetzt nicht mehr. Alltagstauglichkeit, das überzeugt wirklich vom ersten Tag an, muss man sagen, super komfortabel, ja, Stabilität, super. Ja, wenn ich halt keine Play-Services nutze, habe ich dieses Thema mit den Messengern, das ist aber dem Betriebssystem nicht anzulassen. Das ist eine Komforteinschränkung, die nehme ich dann an der Stelle halt bewusst in Kauf oder sage, ich brauche was anderes. Ne? Jetzt Sandbox Play-Services, da geht das Ganze. Genau, DB Navigator habe ich vorhin auch übergangen. Das ist halt auch so ein Punkt, der moppert immer, wenn er keine Play-Services findet. Wenn ich ihm aber sage, ey, du brauchst mich gar nicht zu orten, dann gibt er sich auch damit zufrieden und auch der DB Navigator läuft. Updates, super. Meist wöchentlich, manchmal sogar häufiger. Manchmal werden sie auch im Hintergrund eingespielt. Manchmal bekomme ich halt so einen kleinen Hinweis. Okay, hier, ich habe im Hintergrund mir schon mal das Update gezogen. Start mich doch mal neu. Ja. Also das ist wirklich bei Weitem der beste Update-Prozess, den ich bis jetzt gesehen habe bei einem Custom-ROM. Over-the-air-Updates werden unterstützt und gut, da habe ich jetzt natürlich etwas weniger Erfahrung als mit anderen Geräten, aber die Wechsel, die ich jetzt mitgemacht habe und gerade die Versionswechsel auf von 15 auf 16, von 16 auf 17, die schienen bei einigen Custom-ROMs problematisch gewesen zu sein, hier überhaupt kein Problem. Also super in der Hinsicht. Ja, nochmal in der Übersicht. Ne? Ihr seht es auch schon, meine Bewertung ist halt auch so, die meisten grünen Punkte habe ich bei Graphene einfach. Ne? Ich habe hier so ein ganz kleines bisschen die Komforteinschränkung. Ich habe da natürlich nicht diese vertraute Cloud. Dieses Ökosystem ist an der Stelle nicht vollständig. Muss ich halt wissen, ob ich es brauche. Ne? Deswegen also nur ganz kleine Einschränkungen. Wenn man also mit Pixelgeräten leben kann, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. So, ansonsten iOS nutze ich halt genau wegen der Pixel-Geräte gerade nicht. Ich finde auch den Ansatz von Fairphone einfach besser, muss ich sagen. Ich finde es auch toll, dass ich weiterhin einen Akku für mein Fairphone 4 nachkaufen kann. Und es fühlt sich auch nach wie vor noch flott genug an. Genau. Und ansonsten, das einzige Thema, was mich hier echt stört, ist das Thema mit den Updates. Ansonsten würde ich es empfehlen. Und wenn ich dann zu meinem Fazit kommen würde, man kann wirklich sagen, egal welches Custom-ROM dieser drei ich nutze, es ist auf jeden Fall eine Privacy-Verbesserung. Ne? Also insofern, in der Hinsicht kann ich schon mal gar nichts falsch machen. Was ich im Vortrag jetzt kaum angeführt habe, Tablets. Ne? Also wenn ich Tablets suche, habe ich ein Problem. Ne? Also neue Tablets kriege ich halt nicht, die unterstützt werden, mit Ausnahme von dem Woller-Tablet, was aber echt richtig ins Geld geht. Ich glaube, das liegt so 650, 700 Euro, die günstigste Variante. Muss man wollen. So, und ansonsten muss ich zusehen, dass ich gebrauchte Galaxy Tab S6 Lite oder S7 bekomme. Die werden ganz gut unterstützt, bin dann aber auch weg von Graphene. Ne? Und das ist eben genau dieser Punkt. Graphene ist eine super Sache, geht halt nicht überall. So. Ja, ansonsten, trotz allem, Bereitschaft zu kleineren Kompromissen bezüglich Komfort sollte trotzdem vorhanden sein. Ne? Cloud sieht anders aus. Es kann vielleicht auch mal sein, dass eine App streikt. Mir ist jetzt keine untergekommen, muss man aber damit rechnen. Bei meiner Schwester war es tatsächlich so, bei ihrem Pixel 8, dass das manchmal nach dem Neustart, nach dem Update ein bisschen gezickt hat. Wir wissen nicht, ob das Gerät an sich einen Hau hat, weil das ist eine Einzelerfahrung. Von den Leuten, die sonst Graphene nutzen, weiß ich es nicht. Es ist möglich, dass es damit zusammenhängt. Weil ich habe kein vergleichbares Gerät sonst. Ich habe sonst nirgendwo ein 8A. Ja. Da war es dann halt so, okay, manchmal muss ich es halt komplett neu starten. Im schlimmsten Fall war es so, dass es nur am Netzteil neu gestartet war. Ja, okay. Also manchmal kleine Kompromisse bei den Apps, die gibt es. Das andere weiß ich halt nicht, ob es wirklich Graphene anzulasten war. Auf jeden Fall, dem gegenüber steht auch ein Bonus. Die Geräte fühlen sich definitiv schneller an. Ja, ist einfach so, weniger Services, weniger Ressourcen beansprucht, selbst in Geräten mit nur 3 GB Hauptspeicher ist super nutzbar. Ja. Akku und mobile Daten werden geschont, kein Wunder, wird ja auch nicht so viel übertragen. In meinem Nutzungsszenario habe ich keine Einschränkung durch Custom-ROMs. Ja, das mag anders sein, wenn man sagt, hier, ich möchte gerne auch viel spielen, ich möchte meine Spielstände teilen, ich brauche dafür die entsprechenden APIs. Das ist nicht mein Szenario. Da könnte es sein, dass es ein Problem ist. Ja. Web-Installer machen die Installation wirklich super einfach. Also wie gesagt, gerade von IOD war ich jetzt super beeindruckt. Bei Graphene war es das erste Mal, dass ich sowas ausprobiert habe. Dafür habe ich dann sogar tatsächlich mein Windows gestartet. Na, weil ich gesagt habe, okay, ich will mal wissen, wie ist denn das für den durchschnittlichen Nutzer, der auch kein Linux auf dem Rechner hat? Ist das eine lösbare Aufgabe? Ist es. Ist wirklich gut. Ja? Für iOS kriege ich halt in den Stores von Morena oder beim Fairphone kriege ich vorkonfigurierte Geräte. Also wenn ich keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, ich kaufe es mir fertig, mein Bootloader ist gelockt, ich habe ein Gerät, was sicherheitsmäßig vergleichbar ist mit einem anderen, was ich fertig kaufe, nur dass ich einen längeren Support habe. Graphene gibt es beispielsweise das Nitrophone mit entsprechendem Aufpreis, aber auch da, wenn ich sage, hey, ich möchte es nicht, ich kann es fertig konfiguriert kaufen. Bei IOD gibt es die Geräte auch im Shop fertig konfiguriert. Da habe ich jetzt aber keine Erfahrung damit. Da habe ich es nur gesehen. Okay, das war dann tatsächlich mein Fazit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das umfangreiche Interesse. Ich hoffe, dass ich die eine oder andere Frage beantworten konnte, interessanten Aspekt geliefert habe. Und jetzt wäre hoffentlich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Genau. Dankeschön. Weißt du? Ja, da vorne sehe ich schon eine Frage. Ich habe es nicht verstanden. Ja.
Ja. Also vielleicht auch nur ganz kurz. Erstmal danke für den Vortrag. Wie weit hast du Erfahrung mit irgendwelchen Banking-Apps oder Authentifikatoren von Banken und Versicherungen, all so ein Zeugs?
Also tatsächlich ist es so, ich habe mich nur darauf konzentriert, ob die Dinge starten. Weil da ist immer diese Hürde, Geräteverifikation. Ich selbst nutze sie nicht. Ich bin kein Freund davon, einen Authentikator, zu nutzen. Auf einem Gerät, wo ich sage, das ist selbst eigentlich ein angreifbares Device. Deswegen bin ich da furchtbar altmodisch und nutze es nicht. Aber es scheint mir so, als ob wir hier eine Wortmeldung haben, genau zu dem Thema.
Achso. Ganz kurz die Frage, du sagtest, bei iOS der Launcher wäre nicht so toll geraten. Kann man einen Custom Launcher installieren?
Kann man grundsätzlich auf jeden Fall. Ich habe es nicht ausprobiert, weil meistens ist es so, irgendwo gibt es doch Probleme. Ja? Deswegen bin ich bei dem Launcher geblieben. Da müsste ich dann tatsächlich mal
passen. Also ich benutze Banking-Apps unter iOS ohne Probleme.
Entschuldigung, nochmal.
Ich benutze Banking-Apps unter iOS ohne Probleme.
Okay, also darf also ich kurz fragen, welche
Sparkasse?
Okay, also Sparkasse und DKB funktionieren schon mal definitiv. Dann haben wir da hinten jetzt noch eine Wortmeldung gehabt und dann in der Mitte weiter. Raiffeisen, okay, aber gut. Genau, also Sparkassen hatte ich zumindest auch mal ausprobiert, ob die starten.
Ja. Also ich nutze ein aktuelles Lineage OS auf einem OnePlus 11 5G, ohne Play Services. Und da funktioniert die Spar- und Darlehenskassen-App, Volksbanken, Raiffeisenbanken und First, das ist eine Bank, die zur Post gehört, Postbank.
Okay, das ist super. Vielleicht sollte man sich mal Gedanken...
In den Apps kriege ich manchmal Hinweise angezeigt, dass die Play-Services fehlen und die Funktionalitäten eingeschränkt sind. Ich habe aber noch keine festgestellt.
Okay, also es ist super. Vielleicht sollte man mal schauen, ob man dazu auch mal ein Wiki anlegen kann, weil ich glaube, das sind genau die wichtigen Fragen. So, wir hatten jetzt hier in der Mitte und dann hinten in der Mitte noch eine Frage. Und ansonsten, wir können gerne im Nachgang, ich habe noch ein bisschen Zeit, können wir uns gerne im Nachgang auch noch ein bisschen austauschen. Und wie gesagt, ich habe auch noch mal ein paar Geräte zum Spielen mitgebracht.
Ja, ich habe erstmal eine Sache. Soweit ich weiß, gibt es in dem QCATS-Blog irgendwo was, wo die verschiedenen Custom-ROMs untersucht werden, inwiefern die sicher sind. Das ist in dem Link drin. Der da auf der
Es ist nicht genau diese Untersuchung, aber man findet es auf dem Blog, wenn man mal nach den Begriffen sucht. Würde ich auch empfehlen. Der Mike Kuketz, muss man vielleicht dazu sagen, ist 2023 hat er sich das Ganze angeschaut. Er ist bei iOS nicht ganz zu so einer positiven Bewertung gekommen. Allerdings hat sich auch einiges getan in der Zwischenzeit und das muss man dann vielleicht auch nochmal in Betracht ziehen, ne, dass das schon ein bisschen älter ist.
Noch eine Frage zu dem Punkt stille Updates durch Google.
Ja.
Was passiert denn dann mit diesen Custom-ROMs beziehungsweise mit alternativen Stores? Funktionieren die dann auch nicht mehr, weil sich die Entwickler nicht registriert haben?
Also mit den alternativen Stores ist es erstmal kein Problem. Wenn wir jetzt über sowas wie F-Droid sprechen oder eben auch Aurora. F-Droid, die haben ein ganz eigenes System, wie sie entsprechend auch den Quellcode entgegennehmen, weil die nehmen keine fertigen APKs, die wollen den Quellcode. Na, das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Bei Aurora ist es so, die greifen dann ja auf den Google Store zu. Das heißt, ich werde natürlich nur noch das finden, was Google im Google Store zulässt. Ist falsch?
Achso.
Ja.
Ja,
Moment. Wir sind ja im Kontext von den Custom-ROMs. Da werden sie weiterhin funktionieren. Auf den Google-Geräten, ne, also die wirklich noch richtig vergoogelt sind mit Play-Services, hat Google natürlich die Macht, auf meinem Gerät Dinge zu ändern, die ich nicht will. Auf den Custom-ROMs haben sie es nicht. So, das ist der wichtige Unterschied. Gut, vielen Dank. So, Timeout sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir können gerne dann draußen nochmal weiterreden. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich.